kennzeichnend für uns Christen soll das Warten sein, das Warten auf die neue Welt Gottes. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns diesen Gottesdienst feiern. Ich möchte Sie einladen, mit einzustimmen in das Lied »Wir warten dein, o Gottessohn«, das Lied von Philipp Friedrich Hiller, 123. Wir wollen beten. Du, unser Herr und König, Jesus Christus, das ist uns leid, dass oft unsere Herzen, unsere Gedanken bloß angefüllt sind mit den irdischen Sorgen, mit den täglichen Lasten des Lebens und mit den Ängsten, die uns bewegen, und dass wir so wenig deiner großen Zukunft harren. Da wollen wir dich bitten, dass du uns heute ganz neu vor die Augen trittst, dass wir wieder neu erkennen, du bist das Ziel der Weltgeschichte und des Weltenlaufs, und am Ende der Tage stehst du vor uns. Und auch da, wo uns die dunklen Schatten des Todes bedrängen, da dürfen wir fröhlich deines Kommens warten. Und wir wissen das auch im Blick auf manche Krankheitsnöte, die viele unter uns bedrücken und belasten. Du kannst die Lasten wegnehmen, wenn es deine Zeit und deine Stunde ist. Und wir werden dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Ach Herr, da gib doch jetzt, dass wir dir begegnen, auch in diesem Gottesdienst, dass wir deine Stimme hören und dass uns ganz neu das groß wird, auf welche herrliche Zukunft wir zuleben. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille all das bringen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte aus Offenbarung 21 lesen. Da gibt uns das Wort Gottes eine ganz verlässliche Zusage über die Wohnung und die Heimat, die uns dort bereitet ist. Das ist ja für uns oft gar nicht weit entfernt. Es kann schon sein, in der nächsten Woche trifft es einige von uns. Bis übers Jahr werden eine ganze Reihe von uns nicht mehr hier in dieser Welt sein. Und es ist gut, man weiß Bescheid. Und man hat ein Heimweh und eine Sehnsucht. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich werde immer wieder von jungen Leuten gefragt, wo steht denn das in der Bibel drin, dass man vor der Ehe reinleben muss? In all den tausend Bildern der Bibel, ganz wunderbaren Aussagen der Zartheit des Brautgeheimnisses. Wer da was entdecken will von Liebe und Hingabe, der muss wissen, was das fordert an Treue und Verlässlichkeit. Nicht nur vor der Ehe, sondern auch in der Ehe. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Und jetzt lassen wir meist den nächsten Vers weg, obwohl er noch zum Abschnitt gehört. Ich möchte ihn auch noch lesen. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das das aufnimmt, was wir auch vom Neuen Jerusalem vorhin gehört haben. 567, und das Lied stammt von einem Regierungsrat in Stuttgart damals am Hof der absolutistischen Herzöge, das ist nicht der Philipp Friedrich Hiller, sondern ein Namensvetter, der hier sehr viel gelitten hat und im Blick auf die Ewigkeit Gottes neue Kraft und Mut gewonnen hat zum Bekennen, zur Treue und zur Hingabe. 567, die ersten zwei Verse und dann 5, 6 und 7. Da wäre ich schon glückselig, wenn Sie von diesem Gottesdienst nur so einen Vers mitnehmen würden und ihn immer wieder summen, der kommenden Woche, wenn es drunter und drüber geht. Christus ist mein Arm und Schild und sein Schifflein kann nicht sinken. Was braucht's noch mehr? Nun habe ich für heute ausgesucht, ich wollte auch am nächsten Sonntag über diese große Christenhoffnung reden. Ewigkeitshoffnung. Heute Matthäus 25, die Verse 1 bis 13 von den klugen und törichten Brautjungfern. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. töricht gemacht hat. Die Dummen aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, Amen, oder wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Mich rührt jeden Sonntagmorgen, wenn ich drüben sehe, wie die lieben Mütter und Väter ihre Kinder herbringen zum Gottesdienst. Drüben geht's ja noch viel enger her als jetzt bei uns. Und wenn Sie sich so ein bisschen bildhaft vorstellen können, was es immer für die Mütter und Väter bedeutet, bis die Kinder alle gestriegelt und geputzt und angezogen sind und getrocknet und was alles dazugehört und bis man dann losfahren kann und dann wieder einen Parkplatz findet, da sieht man, wie solche Eltern für ihre Kinder wirklich alles tun. Und wenn man sie fragt, dann hört man das, wir wollen, dass unsere Kinder die beste Zukunft haben. Oder ich habe auch oft gehört, unsere Kinder sollen es noch besser haben als wir einmal. Und da machen Eltern alles. Die sparen, die kaufen alles, die bereiten Feste vor. Unsere Kinder sollen es besser haben. Es ist doch was Schönes, wenn man den Kindern eine gute Zukunft geben kann. Und tatsächlich, was heute Kindern geboten wird, wer hätte das je träumen können? Ich weiß, zur Unzufriedenheit ist immer noch Raum da, aber was heute Kinder an Geldmitteln haben, an Schulbildungsmöglichkeiten, an Versorgung, an Kleidung, es ist doch gewaltig. Bloß, was heißt eigentlich besser haben? Haben Sie auch schon mal drüber nachgedacht, was ist besser? Manchmal denkt man doch, vielleicht hatten es unsere Großeltern besser, obwohl sie von den äußeren Gütern viel weniger hatten. Aber wissen Sie, in unserer Zeit ist das so mit dem Fortschritt. Der Fortschritt, das ist ja so etwas, so ein Zauberwort unserer Tage. Es muss immer Fortschritt sein. Es gibt auch schon fortschrittliche Christen, nicht? Manche sagen, wir wollen fortschrittlich sein. Fortschrittliche Kirche, fortschrittliche Kirche. Was ist denn das? Seit 200 Jahren glaubt man an den Fortschritt. Aber was wird denn fortgeschritten? Was wird denn besser? Sicher, wir fahren heute schneller mit unseren Autos, wir haben mehr Maschinen und kürzere Arbeitszeiten und mehr Geld und bessere Versorgung. Aber was heißt eigentlich besser? Geht es uns wirklich besser? Ist das ein Fortschritt? Einer hat mal recht bös gesagt, der einzige Fortschritt, den man in unserer Zeit sehen kann, das sei der Fortschritt weg von Gott. Aber was ist sonst Fortschritt? Und dann, wenn man sagt, welche Zukunft haben wir, auch wenn man in unseren Tagen kaum davon redet, die Kinder, die wir großziehen und wir selber, wir haben gar keine helle Zukunft. Denn in unseren Tagen ist es uns nicht gelungen, die dunklen Schatten des Todes wegzukriegen. Der ist einfach da, der Tod mit seiner Macht, und er hält uns alle in seiner Gewalt. Ich vergleiche das immer so gerne mit einem Terroristen, der Geiseln nimmt. Der Tod hat uns alle in seiner Hand. Und wenn das bloß an ein paar Dingen aufleuchtet, Blutkonserven, und plötzlich fällt alles in Hysterie. Kommt da der Tod, kommt er hier? Wie schwer wird das den Alten, die Übersiedlung ins Altenheim? Jetzt bin ich noch näher dran an dieser Schwelle des Todes. Und das ist ja das Schlimme bei diesen Terroristen, dass sie am meisten mit der Angst uns drücken und im Zaum halten. Und die Menschen heute sind gefangen in der Todesfurcht. Das ist so kennzeichnend schon daran, dass man gar nicht über den Tod sprechen kann. Und das ist ein Kennzeichen des Evangeliums, dass uns Jesus den Tod zerbricht. Völlig wegnehmen, Todesfurcht. Es darf im Christenleben kein Stückchen Todesfurcht mehr sein, sondern bloß noch Freude. Jetzt, wie sagt Jesus, aufs rauschende Hochzeitsfest. Das müssen wir lernen. Das ist mein erster Punkt. Welch eine Sehnsucht, welch eine Erwartung, welch eine Sehnsucht, welch eine Erwartung. Das erste Wörtchen in unserem Text heißt dann. Dann, wenn wir den letzten Luftschnapper tun, den letzten Atemzug, der letzte Puls, der Arzt fachmännisch in die Augen leuchtet und sagt Exitus, ganz nüchtern, so wie ich es einmal erlebt habe, wenn das jetzt das Wichtigste wäre, dann beginnt das unwahrscheinliche Fest. Hier in dieser Welt ist ja das Himmelreich auch nach den Gleichnissen Jesu verborgen. Wie sagt Jesus? Wie ein Schatz im Acker. Da sieht man nur die schmutzigen Erdschollen, aber drunter ist der Schatz unsichtbar. Oder das ist wie das vierfache Ackerfeld. Da sieht man noch gar nicht, wie die Frucht heranreift. Da sieht man nur die Dornen und die Disteln. Aber dann an jenem Tage, dann, wenn unsere Angehörigen weinen, da geht's für den Betroffenen selbst zur Herrlichkeit, zur Vollendung, zur Freude, zum großen Hochzeitsfest. Ja, jetzt muss ich das einfach erklären, weil viele junge Leute ganz offen sagen, wir wissen gar nicht mehr, was Hochzeit ist. Warum feiern wir überhaupt Hochzeit? Also das geht ja heute, die Verunsicherung bis tief hinein. Ich glaube, ich habe nirgendwo bei den Bibelarbeiten, die ich dort neulich auf Korsika gehalten habe, nie so viele Fragen bekommen wie bei dem Thema, wo ich gesagt habe, die Bibel sagt eindeutig und klar, 2., 3., 4. Mose gibt es viele, viele Stellen über vorehelichen Geschlechtsverkehr und die Reinheit zur Ehe. Das ganze Bild der Jungfrau und der Braut, sagen Sie bloß nicht, Sie wissen nicht, was eine Jungfrau ist. Und das gilt genauso für den jungen Mann. Also und wenn heute zwei Leute zusammenziehen und dann wird eben an der Glocke das Schild verändert, Heino Trimpelmann und jetzt Gisela Schmelzle, das ist keine Freude, da braucht man kein Fest mehr feiern. Und dann kommen sie und sagen, ja, die Verwandten haben sich beschwert, die wollen noch einen Braten haben, das müssen wir 6 Monate später auch noch ein Fest machen. Da haben wir gesagt, nicht mit mir, das könnt ihr feiern mit wem ihr wollt, ihr kriegt sicher noch irgendwo einen Pfarrer, der das mitmacht, ich nicht. Hochzeit ist doch was ganz anderes. Geht's doch nicht um kurze Sinnenfreude, die in kürzester Zeit verrauscht ist und die am Ende nur Reue weckt. Achten Sie mal drauf, wie oberflächlich unsere Zeit heute schon die Begriffe wählt. Ich hatte gerade einen indischen Gast da, den Leiter der indischen evangelikalen Missionen, und er sagte mir, es beelende ihn immer wieder, wie bei uns die ganze Diskussion heute auch um AIDS geführt wird, wie man sich schützen kann. Und er wollte immer wieder fragen, vor was wollt ihr euch schützen? Ihr könnt euch nur vor Viren schützen. Aber vor der Zerstörung eurer Seele könnt ihr euch nicht schützen, wenn ihr nicht in den Ordnungen Gottes lebt. Sind Sie auch so, dass Sie sagen, das ist die Hauptfrage, die ich diskutieren muss? Wenn Sie wissen, was das in unserem Leben, jeder unreine Blick uns Schuld und Traurigkeit weckt, dass Sie doch bloß jedem zurufen, sagst, mach doch nie Befriedigung. Und das Wunderbare, wenn zwei junge Leute bis zum Tag der Hochzeit sagen, wir sind nicht gebunden, wir können jederzeit auseinandergehen, ohne einander etwas schuldig zu sein. Aber diesen Schritt, der soll für uns nicht bloß ein flüchtiger Sinnengenuss sein, sondern wir wollen unser Leben teilen, uns einander geben, mit allem, was wir sind, unkündbar bis zum Tod. Und das ist nicht irgendwo auf einer Parkbank im Mondschein, sondern im Angesicht der Gemeinde, der Eltern und Geschwister und der Freunde, wo wir einander das versprechen, vor dem Gott, der unsere Herzen so verändern kann, dass wir treue Menschen werden, wir untreue Gesellen. Und das ist ein Fest, wenn zwei junge Leute so sagen, so wollen wir in die Ehe gehen. Das ist ein Fest, wo man feiern muss. Und da kommen alle zusammen und sagen, wir wollen für euch beten. Wir wünschen euch alles Gute. Jesus hat das Bild gewählt von den Brautjungfern, die sich aufmachen zum Fest, die da kommen und die da mitfeiern wollen. Sehen Sie, Jesus vergleicht mit diesem Bild von der Hochzeit das, was er uns schenkt und sagt, die Beziehung zu Jesus, die ist nicht bloß ein Flirt, der jederzeit wieder vergeht und sagt, vielleicht morgen nimmer, vielleicht gehen wir uns morgen auf den Weg oder vielleicht finde ich morgen einen anderen Partner, der mir mehr gefällt. Jesus hat eine Sehnsucht, sich mit uns zu vermählen.
Wir können es jetzt noch gar nicht empfinden, fassen, spüren. Jesus möchte unser ganzes Leben durchdringen. Er möchte in uns Wohnung machen. Er möchte unsere Kraft sein, die uns heiligt und neu macht. Und darum harren wir auf den Tag, wann das sich vollständig erfüllt, wenn wir diesen alten Leib ablegen mit seinen Schwächen und Mängeln, den kranken Leib des Seufzens, der Tränen und der Schmerzen, und wir einen neuen Leib bekommen und wir bei Jesus sein werden. Ich möchte Sie einmal heute fragen, wie sind Ihre Ewigkeitserwartungen? Wie ich jetzt in Mosambik war, haben mir die Leute gesagt, wenn bei uns einer 40 Jahre alt wird, dann ist er ein alter Greis. Ich bin 55. Ist uns das bewusst, dass wir gar nicht mehr viel vom Leben erwarten können, wenn wir alt werden? Gestern hat mir einer erzählt, war ich in einem Kreis zusammen, er hat gesagt, wie ich 50 geworden bin, dass es auf einmal wie ein Schreck über mich gefallen. Jetzt ist dein Leben fast aus. Und was hast du gelebt? Wir haben ja so Erwartungen, dann gesundheitliche Erwartungen, berufliche Erwartungen, finanzielle Erwartungen, von Altersruhesitz gewisse Erwartungen, mit der Familie gewisse Erwartungen. Aber wissen Sie, wir Christen sollten wieder eine große Sehnsucht haben. Das Wichtigste, was jetzt noch vor mir steht, ist die sichtbare, leibliche Vereinigung mit Jesus. Ich werde ihm entgegengehen, ich werde ihn finden, ich will ihn sehen, will immer näher auf ihn zuleben. Und das soll doch eine Dynamik bei uns sein, dass wir nicht hängen bleiben an all den vergänglichen Stücken dieser Welt. Es ist eigentlich tragisch, dass viele alte Menschen immer nur zurückdenken, aus ihrer Kindheit erzählen, wehmütig sagen, wie früher das schön war, als noch die Eltern da waren. Und jetzt gerade, wenn dann wieder die Adventstage beginnen, die wehmütigen Erinnerungen, drehen sie sich doch um und sagen, aber das Größte, das Schönste, das liegt doch jetzt noch vor mir. Ich freue mich, wenn ich Jesus schauen darf. Und wenn mein Leben zur Vollendung kommt, wenn all das Kämpfen, die Versuchungen ein Ende haben, wenn ich ihn preisen darf mit einer ganz neuen, vollendeten Sprache und ihm dienen darf. Und das ist ein Zeichen, so wie Jesus das in dem Gleichnis erzählt, dass diese Brautjungfern ihre Lichter anzünden und in der dunklen Nacht am Straßenrand stehen und warten und warten. Sieht man das bei ihnen auch so und sagen, ich habe eine große Sehnsucht und eine große Erwartung auf die neue Welt Gottes. Welch eine Sehnsucht, welch eine Erwartung. Jetzt mein zweiter Punkt, lass die Flamme nur nicht verlöschen. Wenn wir nicht aufpassen, erzählen wir ja die Geschichte falsch. Dann tun wir so, wie wenn die klugen Jungfrauen nicht eingeschlafen wären. Aber das stimmt nicht, sind alle eingeschlafen. Und das ist so typisch für dieses Leben, für diese Welt, in der wir arbeiten, unsere Pflichten tun. In dieser Welt ist es leider so, dass die Freude und die Erwartung immer nur zu Zeiten richtig lebt. Wir sind manchmal auch ganz verstrickt in die Geschäfte dieser Welt. Und wir sind ganz beschäftigt mit all den alltäglichen Dingen und das ist tragisch. Und dann wird man müde und schläfrig. Es gibt auch in unserem Glaubensleben immer wieder solche Strecken. Leider, leider, ich möchte da nichts entschuldigen, aber Jesus versteht uns so gut. Alle werden schläfrig. Es rückt plötzlich aus unserem Blickfeld. Wir sind so diesseitig geworden, gerade in unserem Wohlstand, dass wir immer nur bloß von diesen Dingen reden und vom Uraltwerden und von all den Tagesfragen. Das ist ja bei jedem ein unerschöpfliches Thema, wenn man fragt, wie geht's dir? Und dann sagt, erzähl doch mal deine Krankengeschichten. Unheimlich, was da alles rauskommt. Das ist das Thema, das uns beschäftigt. Aber dass wir das andere nicht verlieren, die Stunde wird plötzlich sein, unerwartet. Keiner wird es ahnen. Und es ist ja fast eine Hysterie, wenn wir dauernd meinen, ach, vielleicht ist das schon der Krebs, vielleicht ist das schon der Herzinfarkt, da ist der Tod noch nicht da. Es kommt unvorbereitet und unerwartet, auch wenn Sie noch so sehr Ihren Puls dauernd halten und fühlen, es nützt gar nichts. Sie können Ihre Todesstunde nicht wissen oder die Stunde gar der Wiederkunft Jesu, die auch nicht mehr so fern zu sein scheint in dieser letzten bösen Zeit. Und Sie können die Stunde nicht wissen, es wird überraschend sein, keiner wird damit rechnen. Nicht wie die Leute jetzt in Kiew, die drauf warten. Nicht ganz plötzlich wird es kommen, unerwartet. Aber was ist dann das Entscheidende, dass man Öl dabei hat? Reserveöl. Und was ist denn das Reserveöl? Die Törichten sagen zu den Klugen, du musst mir pumpen. Also da kann Ihnen keiner helfen. Da kann Ihnen Ihre Frau nichts abgeben, da kann Ihnen kein professioneller Mitarbeiter im Reiche Gottes was abgeben, da können Sie nicht aus Büchern Reserveöl holen. Was ist denn das Öl, das da brennt? Die Jesusliebe, die Brautliebe. Wissen Sie, ich habe das wieder so erlebt, wenn man 14 Tage weg war von seiner Frau, wenn man sie so lieb hat, dann kommt man heim und sagt, du, es war noch nie so schön wie heute. Nach 30 Jahren, ist halt herrlich. Und nicht, weil meine Frau gut kocht, das macht sie auch, und nicht, weil sie alle so lieb mir hilft, sondern weil sie da ist, die ich liebe. Und wissen Sie, von dem Öl müssen Sie haben, von dem Öl, das Jesus lieb hat. Dass selbst wenn Sie ganz mittendrin stehen, bis zum geht nicht mehr in der Berufsarbeit und all dem, was Sie erfüllt und sagen, das mag so sein, ich bin ganz gefordert von meinem Beruf, aber da lebt in mir die große Freude, wenn ich abends einschlafe, wenn ich morgens aufwache, wenn ich meine stille Zeit in der Bibel halte, wenn ich bete, da lebt dieses Öl, aus dem die Flamme sich nährt und von dem sie brennt. Da gehört mit zu dem Öl, das die Flamme nur leben kann aus dem Wort Gottes, aus dem Zuspruch Gottes, aus dem Gebet kann das überhaupt nur kommen. Wenn ich da vorhin sagte, Sie können niemand bitten, dass er Ihnen Öl gebe, doch, Sie können den Herrn und Heiland bitten und sagen, gib mir Öl reichlich, dass meine Flamme brennen kann. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass doch dein Licht auslöschen, nicht Herr. Jetzt lass doch bei mir das Feuer brennen. Sie dürfen es ganz einfach sagen, wie die Kinder. Herr, ich will doch deine Ankunft nicht verpassen. Ich will doch bereit sein, jeden Augenblick und jede Stunde, wenn du kommst, dass ich dir entgegengehe. Es gibt ja immer wieder auch so Wellen in der Gemeinde Gottes, dass man dann plötzlich mit einer fast extremen Hysterie der Wiederkunft Jesu wartet. Ich halte von diesen Gemütsaufwallungen recht wenig. Sie wissen doch, wie das bei den Gemütsaufwallungen ist. Himmelhoch jauchzend, morgen wieder zu Tode betrübt. Es wäre viel mehr wichtig, dass das bei uns ein ganz nüchterner Grundzug wird in allen Planungen unseres Lebens. Wer weiß, ob wir Weihnachten nicht schon in der Herrlichkeit drüben feiern. Wer weiß, im nächsten Jahr, wenn wir unsere Terminkalender, die Termine umschauen, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Es wäre herrlich, wenn du mich heimholen würdest in deinen Frieden. Wenn wir unsere Planungen so machen, unsere Gespräche miteinander, und das Feuer brennt, wir warten dein, o Gottessohn, und lieben dein Erscheinen. Oh, das ist ein schöner Tag. Nicht, dass das Sterben sein Grauen verlieren würde, das kreatürliche Grauen, das fürchten wir natürlich, sondern es bleibt ein lieber Tag, weil es die Schwelle wird zur Umwandlung in die neue Auferstehungsexistenz, dass ich Jesus gleich sein werde. Lass das Feuer nicht verlöschen. Jetzt noch ein letztes, man muss sich kritisch prüfen, das steht ja auch noch da. Was ist jetzt das törichte gewesen dieser Brautjungfern, die da standen, wo plötzlich die Flamme verlöscht? Sie kennen doch diese israelischen Lämpchen. Die sind ja so angeordnet, dass da gar nicht viel Öl reingeht. Die halten nur kurze Zeit. Wenn sie mal da ein Feuer sind, machen der Docht, der dann in dieses Öl einfach hineingehängt wird. Das geht nicht lang. Und dann sind sie gerannt. Jetzt muss ich wieder sagen, die Gleichnisse muss man heute für unsere jungen Leute übersetzen, wenn man heute zum Lidl und zum Drogomarkt rennt, das geht nachts überhaupt nicht mehr. Da kann man gar keinen Kaufmann mehr herausstellen, wenn man nicht weiß, wo die Kassiererin wohnt. Wo kriegt man das Öl so schnell? Ja, also das will Jesus sagen, man kriegt's dann plötzlich nicht. Und dann kommen sie an die Türen, wollen mitfeiern und klopfen an. Und wissen Sie, das sind ganz Übereifrige. Herr, Herr! Die sagen gleich zweimal Herr. Das sind ganz Wilde. Superbekehrte. Das trifft doch uns. Da redet Jesus nicht von Atheisten und nicht von Kriminellen und nicht von Lästern und Mördern und Spöttern, sondern von Leuten, die Lieder auswendig gesungen haben, die brennend Jesus gedient haben. Und doch hat das Feuer nicht durchgebrannt. Das Feuer der Jesusliebe. Sehen Sie, da wird auch vielleicht auch noch deutlich für unsere jungen Leute, wenn ich das nur als Randertrag nochmal sagen darf, was Liebe ist. Warum Liebe nie kündbar ist. Das kann man erst bei Jesus und bei Gott lernen. Liebe ist einmal und ganz und dann unkündbar und nie widerruflich. So wie eine Mutterliebe auch und noch viel wunderbarer bei der reinen Gottesliebe und bei der Jesusliebe. Und wie furchtbar, wenn das bei uns nur ein kurzer emotionaler Flirt ist. Hoben, ganz begeistert von Jesus. Langsam. Prägt's dein Leben, erfüllt's dein Tun, wie bei der Hochzeit. Hast du es dir durchgerechnet, was das bedeutet? Bindung aneinander. Das ist das Schöne. Nie mehr allein, immer nur mit ihm. Wenn Jesus dann kommt, dann werden wir hochfahren, oder wenn die Todesstunde kommt, wie werden wir überrascht? Wo? Was wird die Lektüre sein, die wir dann in unseren Händen haben? Was werden die Gedanken, die uns bis zum Schluss noch erfüllt haben? Was war uns wichtig? Liebe Schwestern und Brüder, die Katholiken haben ein schönes Wort, das soll man von ihnen ruhig übernehmen. Subspecie eternitatis. Was ist das alles im Blickwinkel der Ewigkeit? Subspecie eternitatis. Also man sollte manchmal auch jetzt einfach sagen, halt mal, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Wir werden doch uns mal in der Ewigkeit schämen, wie viel Zeit wir für Dinge zugebracht haben, die uns nie satt machen können. Und dass wir unser Leben mit Wunschträumen erfüllt haben, die wir Gott noch vorgetragen haben in unserer Naivität, die doch so leer und eitel waren. Ach, ich will mich jetzt gar nicht mehr aufhalten. Sondern dass das Feuer brennt, das ist so wichtig. Dass sie sagen nicht, ich freue mich jetzt und ich bin so froh, dass ich das wieder sehen kann. Und das soll mich gar nicht mehr beunruhigen, wenn ich auch immer wieder schon spüre, wie die Schatten des Todes in unser Leben hineinreichen. Und ich darf die Alten bitten, dass sie in ihren Heimen oder wo sie leben, zu den Nachbarn gehen und das allen und allen wieder sagen. Unsere liebe Mesnerin, die Frau Figur, die immer unsere Kassetten hört, mit weit über 90 dort oben in der Ahornstraße, dass sie durch die Zimmer geht und sagt, ach, ist doch herrlich, das Schönste kommt noch. Und dass Jesus das alles wahr macht, was er heute uns schon zusagen lässt und dass wir in seinen Armen fest und sicher geborgen sind. Noch eine kurze Zeit, dann ist es gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewig nur mit Jesus sprechen. Amen. Jetzt singen wir noch das Lied, Wachet auf, ruft uns die Stimme. 121, alle drei Verse. Der dritte Vers, das Gloria, war der letzte Liedvers, der in der alten Ludwig-Hofacker Kirche gesungen wurde, bevor sie im Bombenhagel unterging damals. Die unten am Eck stand, bei dem Trauergottesdienst für die beiden gefallenen Söhne von Pfarrer Scheible, einem meiner Vorgänger. Und das ist immer so schön, wenn man das sagt, das hat noch hineingeschallt in die Bombennächte und in die Traurigkeit. Der große Siegesgesang, dass Jesus das Feld behält. Und so sollen sie jubilieren und auftrumpfen. Wir singen alle drei Verse. Wir wollen beten. Du Herr der Welt, unser Herr Jesus Christus, das ist uns leid, dass unser Herz oft nicht vor Freude springt, sondern nur vor Angst zittert. Und dass wir auch nicht jubilieren und nicht jauchzen. Ach Herr, da musst du uns ganz neu die Liebe zu dir wecken und unser Herz auch lösen von der Gebundenheit in die irdischen Sorgen, dass wir uns nicht nur um Rentenfragen grämen und Gesundheitsergebnisse und Tests und um Prüfungsfragen, sondern dass uns wirklich das Kleine klein und das Große groß wird, dass wir erst aus deiner Ewigkeitsperspektive auch unser Leben neu erkennen. Und wir danken dir, dass du uns ein Heimatrecht erworben hast und dass du darauf brennst, uns ganz zu dir zu ziehen. Und dass wir auch die Lieben, die uns vorangegangen sind, in deiner Hand wissen dürfen. Aber Herr, bewahre in uns auch immer wieder diesen schrecklichen Ernst, dass man verloren gehen kann, dass wir es nicht verschweigen, dass wir nicht schuldig werden und drum herum reden. Auch bei den Lieben, auch bei all denen, die wir aufrütteln müssen, gib du unseren Worten Nachdruck und Durchschlagskraft. Geh mit uns, wenn wir jetzt andere trösten und Mut machen wollen. Geh mit uns, wenn wir Besuche machen bei den Leidenden und Traurigen und Sterbenden. Das Wunderbare ist doch, dass du dich selbst verklären kannst und dass du Menschen zum Glauben führst, dass du das Licht schenkst, das Glauben weckt. Tu, dass du auch in unseren Tagen und tu das durch unseren Dienst hindurch, dass noch viele zum Glauben an dich kommen und gerettet werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich Frau Faul Dank sagen, die 25 Jahre lang die ganze Verantwortung für den Bazar geleitet, auch für den Zurückliegenden. Und gleichzeitig möchte ich all den Helfern danken, die sich so eingesetzt haben. Vielen Dank allen, die da mitgewirkt haben. Es findet eine Silvesterfreizeit für junge Erwachsene statt. Ist so richtig, Matthias? Junge Erwachsene, und zwar, jetzt ist doch geschickt, wenn du es nochmal sagst, Matze, komm schnell vor. Ich finde es nämlich so schnell gar nicht. Das ist allerbest, dann weiß jeder gleich.
Ja, ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Die findet statt vom 28.12. bis 01.01.94 in Hirlingen. Und da wollen wir ein paar schöne Tage miteinander gestalten. Das Motto lautet gemeinsam statt einsam.
Da liegt der orange Zettel hinten.
Der liegt hinten aus und wir freuen uns für möglichst viele Teilnehmer. Und wenn man selber nicht mitgeht, dann kann man es mitnehmen und weitergeben. Ich denke, das ist auch über die Silvesterzeit ein Motto, mit dem man die Leute erreichen kann. Und wir freuen uns auf viele Teilnehmer.
Wunderschön. Unser Opfer heute, das wollen wir geben für die Arbeit in der Familie Kümmelstedt an alkoholabhängigen Männern, diesem Hort der Hoffnung in Rauschenberg. Und das ist so eine wichtige Arbeit, dass sie die befreiende Kraft Jesu erfahren. Die Familie Kümmel war ja früher hier in der Blaukreuzarbeit an Suchtgefährdeten in Stuttgart tätig und ist jetzt dort und ist ja mit unserer Gemeinde vielfach verbunden. Und wir wollen diese Arbeit mittragen, aber auch im Gebet mit unterstützen. Ganz herzlichen Dank für alle Hilfe. Am Mittwoch möchte ich bloß nochmal sagen, haben wir zwei Gottesdienste am Bußtag. Wie immer, zweiten Gottesdienstabendmahl, nehmen Sie Notizenzettel mit den bläulichen, der hinten ausliegt. Da steht alles Nähere drauf. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Das heißt doch, dass doch auferstandene und lebendige Herr vor ihnen hergeht und sie wandern nicht durchs Todestal, sondern unter den segnenden Händen jeden Tag näher hin zur Ewigkeit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.